Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, bei Hörbahn on Stage. Heute Abend mit Katja Brandis, die uns vorlesen wird aus ihrer zweiteiligen Serie Kyona. Du fängst, glaube ich, mit dem ersten Band an, genau, im Band des Silberfalken. Dann geht es weiter mit dem relativ neuen, im Sommer erschienenen Die Macht der Eisdrachen. Wir fangen an mit einer kurzen Lesung. Dafür lasse ich dich alleine.
Okay.
Viel Spaß dabei.
Okay. Danke
schön. Herzlich willkommen, Katja Brandis.
Dankeschön. Ja, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. In meinem Roman Kyona geht es darum, dass eine junge Frau namens Kari ein Riesenproblem hat. Und zwar erstmal besteht das darin, dass sie mit ihrer nervigen Patchwork-Familie nach Island fahren muss. Eigentlich ist Island ja keine Strafe normalerweise, aber der neue Freund der Mutter ist nicht so ganz ihr Ding und der Sohn erst recht nicht. Und mit denen muss sie dann Urlaub machen. Die gehören auf einmal zur Familie, ganz schrecklich. Und ihre Stimmung ändert sich erst, als sie einen eigenartigen silberweißen Falken bemerkt, der sie anscheinend beobachtet. Und sie denkt sich, was soll das denn jetzt? Ist das Zufall? Ist das Absicht? Was ist das für ein Tier? Ja, und dann kurz darauf hält die Familie an so einem grünen Tal an. Und die anderen gehen wandern, kein Problem. Und Kari bleibt dort, sie hat keine Lust mitzugehen. Und dann sprechen zwei eigenartige junge Leute sie an und sagen, ja, wir haben auf dich gewartet, endlich bist du da. Und Kari so, hey, was soll das denn? Und dann erwähnen diese Leute, dass die Pferde auch schon warten und ungeduldig werden. Und dann denkt Kari so, ach, das ist die Geburtstagsüberraschung, die mir meine Mutter versprochen hatte. Und geht dann mit diesen beiden jungen Leuten, was sich als schwerer Fehler herausstellt, weil die bringen sie nämlich durch ein Tor in eine andere Welt, nicht mehr Isla, die Isla heißt und nicht Island. Und das ist eine Welt mit Eisdrachen, Trollen, Elfen, Gnomen und allem, was dazugehört. Und man erkennt auch sofort, dass diese Hauptstadt Kyona keine normale Stadt ist, weil es wölben sich nämlich riesige Sturmbögen darüber. Das kann man sich so vorstellen wie so silberne Röhren, also wie silberne Balken. Und wenn die belebt werden, dann weben die so eine Art Schutzkuppel um die Innenstadt und schützen die zum Beispiel vor Trollangriffen oder vor Eisdrachenangriffen oder Schneestürmen auch. Ja, und Kari ist natürlich erstmal total halb geschockt, halb geflasht, weil eigentlich schreibt sie selber einen Fantasy-Roman, auch mit Drachen, ja. Und die Drachen hier sind nicht ganz so nett erstmal. Und es stellt sich außerdem heraus, dass das Ganze eine Verwechslung war. Sie sollte eigentlich gar nicht rübergeholt werden, sondern eine junge Frau namens Cecily. Und die hat leider einen sehr unschönen Beruf. Sie ist eine Assassinin. Und Kari kann nicht sagen, dass sie nicht diese Cecily ist, weil sonst bekommt sie noch mehr Ärger, weil es ist eigentlich verboten, dass Menschen durch dieses Tor gehen. Das heißt, sie muss die Todesstrafe befürchten. Sie muss also jetzt diese Rolle spielen, obwohl sie eigentlich noch nie im Leben eine Fliege erschlagen hat, mehr oder weniger. Und jetzt ist sie als Assassinin dort, die dort einen Mord begehen soll. Das ist schon mal ein ziemlich großes Problem. In der realen Welt ist es auch ziemlich heftig, weil diese Cecily ist ja dort geblieben, weil sie nicht abgeholt wurde und hat relativ schnell kapiert, was da eigentlich passiert ist und wandt sich jetzt an die Familie von Kari ran. Und ihr Stiefbruder John hat dort mit dieser Cecily zu tun, von der erst keiner ahnt, wie gefährlich sie ist. Das ist also die Parallelhandlung zur Haupthandlung. Und ich lese euch jetzt erstmal eine Passage aus dem ersten Band vor. Und kurz zur Einführung, Kari erfährt mehr über diese Welt natürlich, weil sie dort ist und erfährt, es gibt 5 Familien mit magischen Eigenschaften und zwar sind die einen können Wasser manipulieren, die anderen Eis und Schnee, die anderen beherrschen den Wind, dann gibt es noch die das Feuer beherrschen, die Familie ist aber fast ausgestorben und dann gibt es noch die magischen Ingenieure, die kümmern sich um die Sturmbögen, weil irgendjemand musste ja auch die Wartung erledigen und sowas. Ja, und einer von diesen Leuten ist für sie besonders interessant, nämlich Andrik. Er ist der Herrscher über die Vulkane der Insel und der Einzige, der noch das Feuer beherrschen kann dort in Isla. Und er ist sehr etwas abweisend und hat so nicht so furchtbar gern mit Menschen zu tun. Und sie ist aber auf ihn angewiesen, weil die Szene, die ich lese, da hat sie gerade das Problem, dass ihr Diener Bjarni ihr verraten hat, was das Geheimnis der Silberfalken ist. Das hätte er nicht tun dürfen, dafür ist er gerade eingekerkert worden und er soll auf einem aktiven Vulkan angekettet werden als Strafe. Und jetzt kann nur noch einer helfen, Andrik. Und das Problem ist, dass er auch gerade auf einem Vulkan ist, einem aktiven Vulkan. Und sie geht das Risiko aber ein und reitet zu ihm, um ihn um Hilfe zu bitten für Bjarni. Über einen Trampelpfad gelangte Kari zum Fuß des Vulkans. Dann stapfte sie bergauf. Das war nicht so leicht, wie es aussah, denn seine Flanke bestand aus lockeren, rötlichen Lavabröckchen, in denen ihre Stiefel versanken. Raschelnd rutschte das Zeug unter ihr weg, während sich den steilen Hang hinaufkämpfte. Keine einzige Pflanze wuchs darauf. Nichts konnte ihr leben. Der Vulkan grollte leise, wie ein Raubtier, das einen Eindringling warnt. Und stechende Gase machten Kari das Atmen schwer. Plötzlich vibrierte der Boden. Eine Art Donner erklang. Es hätte jemand eine Kanone abgefeuert. Scheiße, das Ding bricht aus. Kari warf sich zu Boden, der sich warm anfühlte, und schützte den Kopf mit den Armen. Mehr konnte sie nicht tun. Ein Schauer kleiner Gesteinsbröckchen prasselte auf sie nieder. Weh tat es nicht. Eine Weile blieb Kari noch liegen, doch als nichts weiter passierte, schüttelte sie die Lava von sich ab und arbeitete sich weiter nach oben, Schritt für Schritt, den kegelförmigen Vulkan hinauf. Der Schweiß lief Kari herunter. Am liebsten hätte sie sich den dicken Pullover vom Leib gerissen. Hatte Andrik sie schon bemerkt? War der Ausbruch eben eine Warnung gewesen? Sollte sie besser umkehren, bevor es zu spät war? Es ist längst zu spät, dachte Kari und wusste nicht, ob sie lachen oder weinen sollte. Es war zu spät in dem Moment, in dem Bjarni mir das Geheimnis der Silberfalken ins Ohr geflüstert hat. Als sie am Rand des Kraters ankam, atmete Kari schwer. Vor Anstrengung oder keuchte sie vor Angst? Irgendwie beides. Sie hatte sich nie als besonders mutig gesehen und jetzt war sie hier und irgendwie stolz darauf. Jedenfalls in den kurzen Momenten, in denen sie trotz der Angst sowas wie einen klaren Gedanken zustande brachte. Vor ihr waberte die Glut. Ein orangegelbes Pulsieren in der Tiefe des Vulkans. Sie konnte die Hitze auf dem Gesicht spüren. Wie lange würde sie es hier aushalten? Der Vulkan hauchte ihr seine schwefelig stechenden Gase entgegen. Waren die giftig? Nervös blickte Kari sich um, suchte nach Andrik. Da war er, höchstens 50 Meter entfernt. Er beachtete sie nicht, saß einfach am Kraterrand und blickte über sein Reich hinweg, versunken in dessen Anblick. Garantiert hat er sie trotzdem bemerkt. Er weigerte sich nur, sie zur Kenntnis zu nehmen. Ist das seine Art, mir zu sagen, dass ich hier unerwünscht bin? Mit Menschen umzugehen ist ja sowieso nicht seine Stärke. Er ignoriert sie lieber und bleibt für sich. Aber das akzeptiere ich nicht. Hier geht es um das Leben eines Kindes. Verbissen marschierte Kari auf ihn zu. Darf ich? Fragte sie, wartete nicht auf die Antwort und setzte sich einfach neben ihn. Streckte die Beine aus und versuchte wieder zu Atem zu kommen. Es war aufregend, hier zu sitzen, keine halbe Armlänge von diesem ganz besonderen Jungen entfernt. Die glühende Lava warf einen warmen Schein auf seine Züge und ließ sein dunkles Haar rötlich leuchten. Er trug ein schwarzes Hemd, das er bis zu den Unterarmen aufgekrempelt hatte, und scheu betrachtete Kari seine schmalen, sehnigen Hände, die Härchen auf seinem Unterarm. Plötzlich regte er sich, als sei er gerade aus einer Trance erwacht. »Hast du keine Angst?« fragte er, ohne sie anzusehen. »Nein«, log Kari, »ist doch nett hier, niedlicher Vulkan.« »Ja nicht, er ist noch jung.« Gemeinsam blickten sie hinunter in die Glut und allmählich begann Kari sich zu entspannen. »Wie schön, dass sie nun zum ersten Mal miteinander sprachen.« »Bist du oft hier?« fragte sie ihn. »Oh toll, das klang wie ein Anmachspruch aus einer Bar. Aber wieso nicht? Solche Sprüche konnte man auch gebrauchen, wenn man auf einem dampfenden Vulkan hockte, der einem jeden Moment unter dem Hintern explodieren konnte. Gelegentlich. Oder bei anderen Vulkanen. Aber dieser hier ist der prachtvollste.« Er grub die Finger in die lockeren Lavabröckchen, nahm eine Handvoll und zeigte sie ihr. Kari staunte. Wieso hatte sie das beim Aufstieg nicht bemerkt? Dieses Zeug war unglaublich bunt. Es gab rote, schwarze, goldenglänzende und lilafarbene Lavastücke. Wow, das ist ja echt hübsch. Und er spuckt das einfach so aus? Ja. Andrik blickte wieder über den Krater hinweg. Außerdem gefällt es mir hier, weil sich niemand hintraut. Es ist ein guter Ort, um allein zu sein. Treffer versenkt. Er hatte allein sein wollen und sie hat es ihm verdorben. Kari dachte trotzdem nicht daran aufzustehen. Wie gefährlich ist eigentlich dieser Vulkan Hekla? Dort wird bald ein Freund von mir angekettet, mein Diener Bjarni. Die Hekla hat schon eine Menge Leute getötet, sagte Andrik. Nur eine leichte Anspannung seines Mundes verriet, dass dieses Thema ihn nicht völlig kalt ließ. Er ist gewohnt, sich zu kontrollieren. Er hat sich unglaublich im Griff, schoss es Kari durch den Kopf. Vielleicht zu sehr. Bjarni hat nichts getan, außer mit mir zu reden. Anscheinend wart ihr dabei beide unvorsichtig. Du sollst inzwischen wissen, wie es in Isla zugeht. Mir ist es nicht erwünscht, wenn zu viel geredet wird. Vor allem nicht über die Herrscherin. Kari biss sich auf die Lippe. Bjarni hat sogar die Tür geöffnet, nach draußen geschaut, ob jemand lauscht. Das reicht nicht, sagte er nüchtern. Wahrscheinlich hat sich ein Gnom bei dir eingeschlichen, irgendwo im Zimmer versteckt, kriechen in jede Ritze. Verdammt! Doch Karis Gedanken kreisten nicht um Gnome, sondern um Vulkane und um Andrik. Was bei diesen Überlegungen herauskam, ließ sie schaudern. Das kann nicht sein, hoffentlich irre ich mich. Das ist zu scheußlich, um wahr zu sein. Das ist eine übliche Strafe bei euch, dass jemand auf irgendeinem aktiven Vulkan festgekettet wird, oder? Genau, je schwerer das Verbrechen, desto länger, desto höher auf dem Krater muss man bleiben. Aber du kannst Vulkane kontrollieren, also kannst du auch bestimmen, ob diesen Leuten etwas passiert oder nicht? Das bedeutet, du bist der Herr über Leben und Tod in Isla, oder etwa nicht? Auf einmal wirkte sein Körper nicht mehr entspannt, sondern starr. Ich bin kein Vollstrecker, wenn du das meinst. Ich halte mich raus. Was meinst du denn, warum ich jetzt gerade nicht dort bin, sondern möglichst weit weg? Kari spürte, wie hilflose Wut in ihr hochstieg. Glaubst du, es ist eine Lösung, sich rauszuhalten? Du hättest die Macht, viel Unheil zu verhindern. Menschen wie die Fürstin, ihre Tochter, sollten nicht Schicksal spielen dürfen, das ist widerlich. Er war ebenfalls wütend. Man sah es ihm nicht an, doch Kari spürte es an der Art, wie plötzlich ein Beben nach dem anderen den Vulkan erschütterte. Der Boden vibrierte unter ihr, als sei ein Monster gerade dabei, daraus hervorzubrechen, und Lavafetzen wurden aus dem Kratersee hochgeschleudert. »Wenn ich anfange, mich einzumischen, wird es kompliziert«, sagte Andrik, und jetzt wandte er doch noch das Gesicht zu. Seine Augen waren von einem hellen Grün, so wie Karis eigene. Frühlingsaugen, hatte Alice sie mal genannt. Doch seine hatten eine dunkle Tiefe, die Kari erschreckte. »Diese Verantwortung will ich nicht. Ich erwarte nicht, dass du das verstehst. Wie heißt du überhaupt?« Er wusste nicht, wer sie war, oder jedenfalls angeblich war. Das war eine solche Erleichterung. Sie wollte nicht, dass auch er sie für eine Mörderin hielt. »Ich heiße es jetzt nicht wichtig«, gab Kari zurück. »Wichtig ist, ob du mir hilfst, Bjarni zu retten. Also?« »Im Moment ruht die Heckler meistens. Wahrscheinlich wird er mit dem Schrecken davonkommen.« »Das heißt wohl nein.« Kari stand auf. Es kostete sie Mühe, ihre Tränen zu unterdrücken. »Du bist ein widerlich arroganter Dreckskerl. Ich habe keine Ahnung, warum ich hergekommen bin. Mach's gut. Ich werde dich nicht weiter mit meiner Anwesenheit belästigen.« Keine Antwort. Wer sie geglaubt hatte, dass sie ihn damit provozieren konnte, hatte sie sich getäuscht. Er hatte sich wieder abgewandt, die Arme locker um die Knie geschlungen und starrte auf die Lava hinaus. Ja, kleiner Zeitsprung. Im zweiten Band, ihr könnt euch denken, was zwischendurch passiert, sie kommen zusammen, klar, oder? Im zweiten Band hat sie tatsächlich nach einem Jahr wieder eine Gelegenheit gefunden, nach Island zu reisen, gegen den Widerstand ihrer Eltern natürlich, und durch das Tor nach Isla zu gelangen. Und sie weiß nicht, liebt Andrik sie noch? Was ist in der Zwischenzeit passiert? Steht die Stadt überhaupt noch? Und sie stellt fest, dass sie dort dringend gebraucht wird. Denn im Band 1 hat sie einem jungen Eisdrachen geholfen, der von der Stadtwache abgeschossen worden war. Und deswegen gilt sie jetzt als Drachenfreundin. Und das ist natürlich eine Riesenchance für die Stadt, weil die ständig von Eisdrachen angegriffen wird. Die wissen auch gar nicht, warum. Also es ist völlig unbekannt, warum die das tun. Und sie hat jetzt zum ersten Mal die Chance, rauszufinden, was steckt eigentlich dahinter, und mit diesen Drachen zu kommunizieren und vielleicht sogar Frieden zu schaffen, mit ganz viel Glück. Und das ist natürlich nicht ganz einfach. Also dieser Drache ist nicht irgendein Drache, sondern es ist auch kein Anführer, sondern ein Jungtier. Und das erste Treffen ist nicht so gut gelaufen. Und jetzt lese ich euch mal vor, was beim zweiten Treffen passiert. »Raventos hat sich wieder gemeldet«, berichtete Kari und sah, wie ein Ruck durch ihre Freunde ging. »Er will sich mit mir ein Stück entfernt am Seeufer treffen, aber er weiß nicht, wie lange er bleiben kann. Dann müssen wir uns beeilen.« Maevas Augen blitzten. Sie warf sich ihren schwarzen Umhang mit der silbernen Stickerei an der Kapuze über. »O Elin, sei Dank, wir bekommen noch eine Chance.« »Wenn du gehst, Maeva, muss ich hierbleiben, damit der Rat nicht irgendwelche seltsamen Dinge beschließt, wenn wir beide weg sind«, meinte Andrik. Und Kari spürte seine Enttäuschung und wie besorgt er war. Zärtlich strich seine Hand über ihre Wange. »Ich weiß nicht, ob Raventos bewusst ist, wie viel Kraft er hat oder wie verletzlich Menschen sind. Wenn er dir etwas tut, verzeih ich ihm das nie. Wieso sollte er mir etwas tun? Kari berührte den silbernen Drachenanhänger um Andriks Hals, genoss das prickelnde Gefühl, dass ihre Finger dabei auch seine Haut berührten. Du hast mal gesagt, ich kann ihm und den anderen Eisdrachen vertrauen. Und ich glaube immer noch, du hast recht. Ich bin sicher, dass er das östliche Seeufer gemeint hat. Kari fand es nicht einfach, sich zu unterhalten, während ihre Pferde galoppierten. Der Wind riss die Worte mit sich und wehte sie über den See hinaus. Eins ist sicher, er wird außer Sichtweite der Stadt bleiben wollen, rief Maeva zurück und beugte sich tiefer über den Hals ihres Schimmels. Der Silberfalke glitt vor ihnen durch die Luft, so schneller voran, als jedes Pferd sich bewegen konnte. Schon bald lenkte Maeva ihren Schimmel weiter nach rechts und meldete, der Falke hat den Drachen gesichtet, er ist nicht mehr weit. Kari suchte das hügelige Gelände mit den Augen ab und schließlich ersperrte sie etwas Weißes, das sich bewegte. Sie richtete sich in den Steigbügeln auf, um besser sehen zu können. Da ist er! Nicht gut, dass er so nah bei Kiona ist, sagte Maeva. Hier sind ab und zu Leute aus der Stadt unterwegs. Raventos, wir sind gleich bei dir, teilte Kari ihrem neuen Freund mit. Gut, lange, lange warte ich schon, kam es ein wenig vorwurfsvoll zurück. Schließlich ließen sie die Pferde stehen und marschierten zu Fuß weiter. Als sie sich dem Drachen näherten, übernahm Kari die Führung und ihre Freundin blieb ein paar Schritte zurück. Der junge Drache hatte die Wartezeit genutzt, um ein Bad zu nehmen, und nun planschte er noch ein wenig im schultertiefen Bereich herum, warf das Wasser mit den Flügeln über seinen Rücken, spreizte die Halsschuppen und schüttelte den Kopf. Mit der Schnauze schleuderte er Wasser hoch, ließ es durch seine Atemkälte zu Eisknollen gefrieren und begann damit zu spielen. Als er Maeva und Kari bemerkte, ließ er seine Spielzeuge achtlos ins Wasser klatschen und wandte sich ihnen zu. Still blickten der bläulich-weiße Drache und Kari sich an, während ihre Gedanken ineinander flossen, zu einer einzigen großen Wiedersehensfreude wurden, einem wortlosen »Schön, dass du da bist«. Dann tauchte Raventos den Kopf ein und streckte ihn hoch, um Wasser seine Kehle hinunterfließen zu lassen. Fasziniert beobachtete ihn Kari und Maeva. »So machen das Vögel auch«, sagte Kari leise zu ihrer Freundin. »Und diese Art zu baden habe ich mal bei einer Taube gesehen, die war nur ein Eckchen kleiner.« Raventos fuhr herum und grub die Krallen knirschend in den Ufersand. »Vogel, hast du mich, einen Eisdrachen, gerade mit einer dieser jämmerlichen, gefiederten Kreaturen verglichen, die kaum eine Zwischenmahlzeit abgeben?« Kari hatte keine Lust, sich von ihm einschüchtern zu lassen. »Ja, hast du doch gehört. Dein Bart hat mich einfach an etwas erinnert. Sollte keine Beleidigung sein.« Raventos Halsschuppen hatten sich wieder angelegt. Doch er wirkte noch immer nicht wieder glücklich. »Wer ist das da? Warum hast du nicht nochmal den anderen mitgebracht?« »André konnte nicht kommen, aber ich soll dich von ihm grüßen«, sagte Kari. Und der Drache brummte, was auch immer das heißen sollte. »Aber du wirst auch meine Freundin mögen, da bin ich ganz sicher.« Kari nickte Maeva zu. Die verbeugte sich formvollendet vor Raventos. Maeva Talimfjelka, Mitglied des Rates der Sechs. Als Kari dir den Pfeil entfernt hat, dachte ich, Els hat dir den Verstand geraubt. Aber nun bin ich froh, dass sie dir geholfen hat. »Ah«, sagte Raventos gleichgültig, ohne ihr mehr als einen flüchtigen Blick zu gönnen. Ein Schauer von Tropfen ging über Kari und Maeva nieder, als der Drache sich nochmal ins Wasser warf. »Oh, das tut gut, das kühlt ein bisschen, es ist so furchtbar warm im Moment.« Kari und Maeva blickten sich an und grinsten. »Ich glaube, dagegen weiß ich was«, sagte Maeva, richtete den Blick auf den See und konzentrierte sich. Kari sah, wie das Wasser auf Laventos Schuppenleib gefror. Dann breitete sich eine durchsichtige Kristallschicht auf der Wasseroberfläche aus, zeichnete Eisblumen auf den See. Auf einmal malte der Atem des Drachen große Wolken in die Luft. Verdutzt blickte Raventos ihnen nach. Dann lief ein Zittern durch seinen Körper. »Oh, das ist herrlich!« Zur Feier des Tages warf er sich gleich nochmal krachend ins überfrorene Wasser und ließ sich zwischen den Eisschollen treiben. Erst auf dem Bauch, dann auf dem Rücken, was alle vier Pranken aus dem Wasser ragten und man seine kaum daumennagelgroßen, feinen Bauchschuppen sah. »Wie machst du das, Fremde?« Maeva verbeugte sich noch einmal. »Ich beherrsche Eis und Schnee. Das ist das Talent meiner Familie.« »Du darfst mich versuchen, so oft du willst«, verkündete Raventos und verlor sich einen Moment lang in einem neuen Zeitvertreib. Mit Pranken und Schnauze das dünne Eis zu zertrümmern, das wie Glas zerklirrte und sich dann gleich wieder neu bildete. »Ja, man merkt, dass er noch jung ist«, sagte Kari und musste lächeln. Es machte Spaß, ihm zuzuschauen. Doch dann flog ein Eissplitter in ihre Richtung wie ein gläserner Dolch. Noch bevor Kari richtig begriffen hatte, was geschah, hatte Maeva das Eisstück in der Luft schmelzen lassen. Was von ihm übrig war, klatschte Karias Wasser ins Gesicht. Danke, sagte Kari etwas zittrig. Ich glaube, sowas in der Art hat Andrik gemeint mit der Warnung. Ja, das glaube ich auch, sagte Maeva. Es war Zeit, die wichtigen Themen anzusprechen. Kari wandte sich an Raventos. Hast du deinen Rat, diese Ältesten, gefragt, ob sie mit uns reden würden, damit wir vielleicht Frieden schließen können? Das brachte Raventos dazu, seinen Freizeitspaß zu unterbrechen. Auf einmal wirkte er bedrückt. Seine bläulich-weißen Flügel hingen schlaff herab. Sie sagen, ihr sollt zurückgeben, was uns gehört. Was das ist, hätten sie euch damals mitgeteilt. 7 Tage Zeit habt ihr dafür. Wenn ihr es nicht tut, werden sie eure Stadt ein für alle Mal vernichten. Kari fühlte, wie Maeva neben ihr erstarrte. So wie sie selbst. Ein Ultimatum? 7 Tage, das war nicht gerade lang. Besonders, wenn sie erst einmal herausfinden mussten, was die Drachen zurückhaben wollten. Es gab keinen Zweifel, dass die Drachen wirklich fähig waren, Kiona zu zerstören. Bisher hatten sie anscheinend nie mit voller Kraft angegriffen, sondern nur versucht, die Menschen unter Druck zu setzen oder zu vertreiben. Oder hatten sie bisher nicht genug Drachen einsetzen können? Inzwischen waren sie jedoch so weit. Der letzte Angriff, bei dem sie zu 12 waren, gezeigt hatte. Und anscheinend waren sie mit ihrer Geduld am Ende. Maeva fing sich schnell wieder. Weißt du denn, worum es geht? Was wir euch gestohlen haben sollen? Der Drache atmete lautstark aus, äußerte sich aber nicht. Sag ihnen, sie müssen uns mehr Informationen geben, drängte Maeva. Wir tun unser Bestes, aber zuerst wollen wir reden. Von Angesicht zu Angesicht. Mit denjenigen, die bei euch bestimmen. Ich frage, sagte der junge Drache, wandte den Kopf ab und fauchte leise. Das Thema war ihm offenbar nicht angenehm. Vielleicht wusste er selbst nicht genau, worum es ging, wollte das aber nicht zugeben. Oder scheute er sich, seinen Ältesten ein solches Treffen vorzuschlagen, das es noch nie gegeben hatte? Kari näherte sich ihm vorsichtig, einen Schritt und noch einen. Ich weiß, dass es nicht deine Schuld ist, sagte sie zu ihm und legte ihm eine Hand auf den Hals. Seine Schuppen fühlten sich hart und kühl an unter ihrer Haut. Eine riesige Schnauze bog sich zu ihr und mit halb geschlossenen, hellblauen Augen genoss der Drache, dass sie ihn um die Nüstern herum kraulte und ein paar Fischgräten zwischen seinen Zähnen herauszupfte. In meinem Roman wäre ich jetzt auf seinen Rücken geklettert und wir wären eine Runde auf ihm geritten, ging es Kari durch den Kopf. Zu spät fiel ihr ein, dass ihre Gedanken für ihn kein Geheimnis waren. Raventos Augenlider zuckten hoch, ein entgeisterter Blick traf sie. Reiten? Auf mir? War nur so eine Idee, habe ich auch nur halb ernst gemeint. Ich bin kein Pferd! Raventos schnaubte, sein Schwanz peitschte von der einen zur anderen Seite, fegte Steinbrocken weg, mähte ein Gebüsch um. Außerdem würdest du runterfallen und dann wäre das meine Schuld. Stimmt, das könnte passieren, gab Kari zu. Solange sie noch von Pferden fiel, sollte sie besser erstmal üben, bevor sie auf größere Reittiere umstieg. Es kommt jemand, verkündete plötzlich eine fremde, kühle Stimme in Karis Kopf. Maeva, die dem Austausch schweigend zugehört hatte, fuhr hoch und sah sich um. Der Silberfalke sagt, es kommt jemand. Ich habe ihn gehört, meinte Kari erstaunt. Doch sie hatte keine Zeit, darüber nachzudenken, warum das so war, denn der Falke hatte recht. Noch waren die Geräusche leise, doch sie näherten sich schnell. Kurz darauf sahen sie die Neuankömmlinge über eine Hügelkuppe kommen und Kari erschrak. Es waren etwa 15 Reiter, alle einfach und bäuerlich gekleidet. Keiner von ihnen hatte einen Umhang. Mehrere von ihnen trugen Lederkappen und sie alle waren bewaffnet. Kari sah Knüppel, Speere, Sensen. Zwei hatten sogar Bögen dabei, soweit Kari das aus der Entfernung erkennen konnte. Was ist das? Ein Mob? Eine Jagdgesellschaft? Dachte sie erschrocken. Sieht nach Drachenhassern aus, sagte Maeva. Sie klang alarmiert. Leute aus der Unterstadt. Wer außerhalb der Sturmbögen lebt, hat oft sehr unter den Angriffen gelitten. Fürchte, die haben irgendwie mitbekommen, dass wir hier sind. Der junge Eisdrache war sichtlich nervös geworden. Die Schuppen an seiner Kehle hatten sich gesträubt. Seine Schwanzspitze zuckte. Stumm behielt er die herannahenden Menschen im Auge und Kari schluckte ihre Enttäuschung darüber herunter, dass die Flugstunde jetzt in noch weitere Ferne gerückt war. Was meinst du, Maeva? Können sie Raventos mit dem Zeug schaden, das sie dabei haben? Möglich. Zusammengekniffenen Augen musterte Maeva den Pulk Menschen, der sich immer weiter näherte. Die Männer ritten schneller und starrten in ihre Richtung, manche schwenkten drohend ihre Waffen. Jedenfalls haben sie uns mit ihm gesehen. Nicht gut, wir sollten machen, dass wir wegkommen. Aber die kommen genau unseren Pferden vorbei. Heißt das, wir müssen die zurücklassen? Fürchte schon, sagte Maeva. Zu Fuß sind wir nicht gerade schnell, aber ich mache uns Deckung. Ganz plötzlich begann es zu schneien. Die Flocken wurden immer dichter, dass man kaum noch die Hand vor Augen sehen konnte. Ihr Drache schnaufte. Seine Katzenaugen betrachteten sie mit neuem Respekt. Ich wusste nicht, dass ihr Kanahan so etwas könnt. So nennt ihr uns? Was bedeutet Kanahan? Fragte Maeva. Erdkriecher, gab Raventos zur Auskunft. Oh, wie nett. Karitras tastete nach ihrem Drachen, strich über seine Schuppen. Besser, du verschwindest. Ich will nicht, dass du etwas abbekommst, wenn es hier Ärger gibt. Ihr Drache richtete sich auf seinen Vorderbeinen auf und wölbte den Hals. Ich bin Raventos, der atemberaubend Furchtlose, der mit dem Wind tanzt. Und das da sind nur ein paar der Gestalten, die sonst vor uns kuschen. Ja, Erdkriecher und so weiter, aber vielleicht erinnerst du dich an den Pfeil damals? Meinte Kari. Besser, wir treffen uns ein anderes Mal wieder. Na gut, möge der Sturm euch tragen. Der Eisdrache reckte sich mit ausgebreiteten Flügeln dem Schneegestöber entgegen, nahm ein paar Schritte Anlauf und warf sich in die Luft. Fast sofort war er im Weiß verschwunden. Kari stemmte sich gegen die Windböe, die seinen Start verursacht hatte, und zog fröstelnd ihren Umhang enger um sich. Zum Glück war Maeva ganz nah neben ihr, sonst hätten sie sich schon nach Sekunden aus den Augen verloren. »Dort entlang! Wir versuchen, einen weiten Bogen zur Stadt zurückzukommen«, rief Maeva ihr ins Ohr. Sie zog eine Art Kompass aus ihren Gewändern, blickte darauf und deutete in eine Richtung. Dann begann sie zu marschieren, so rasch sie konnten. Kari merkte, dass sie zitterte. »Werde ich in Kiona zur Hassfigur werden, weil ich mit Raventos befreundet bin? Das wäre scheußlich. Und was ist, wenn diese Kerle es doch noch schaffen, uns abzufangen?« Kaum hatte sie es gedacht, blieb Maeva erschrocken stehen. Kari lief fast in sie hinein. »Was ist?« fragte sie alarmiert. Doch da sah sie es schon selbst. Vor ihnen tauchten immer mehr Gestalten aus dem Weiß auf. Männer und Pferde. Das war der Mob von vorhin. Danke fürs Zuhören.